Im Verlauf unserer Verkündigungen kommen wir jetzt wieder zu einem Lehrthema, das wir heute behandeln möchten, und zwar ein Lehrthema, das eigentlich in der Gemeinde Jesu mehr Unklarheit hinterlassen hat. Und Gottes Wort ist uns aber nicht beschrieben, dass wir es nicht erkennen und verstehen sollen, sondern dass wir es erfassen möchten. Und wir schlagen dazu Gottes Wort auf in 1. Korinther Kapitel 2. 1. Korinther Kapitel 2, und da lesen wir den einen Vers 7, den wir heute betrachten wollen. Da sagt Gottes Wort: Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Soweit das Wort Gottes. Wir kommen mit dieser Aussage des Wortes Gottes in ein sehr wichtiges Thema. Wir gelangen dahin durch die Aussage der Schrift gerade an dieser Stelle. Und zwar handelt es sich hier um die sogenannte Zuvorbestimmung Gottes. Und es ist wichtig, in der Heiligen Schrift unterwiesen zu sein, damit wir die Aussagen des Wortes Gottes recht einzuordnen. Ja, noch mehr, damit wir uns am Worte Gottes erfreuen können. Es ist die Lehre der Prädestination, wie sie geheißen wird, und hat für viele Gläubige schon manches Kopfzerbrechen hinterlassen. Darum, weil man sie nicht recht belehrt hat. Andere haben sich eigene Gedanken gebildet, und wir wissen, dass das immer eine äußerst gefahrvolle Sache ist. Auch kursieren unter den Gläubigen schriftwidrige Auslegungen über die Lehre der Prädestination, von denen wir uns allerdings abstandieren möchten. Wir können uns nur insofern auf diese Lehre berufen, inwieweit wir Gottes teures Wort als Aussage dafür besitzen. Nun, hier in 1. Korinther 2, Vers 7 haben wir dieses Wort, und wir werden noch andere Stellen hinzunehmen. Das heißt also, Gott hat uns nicht primär gekannt, als wir an das altraue Kreuz, von dem wir gehört haben, gekommen sind, nämlich nach Golgatha, dort, wo wir unsere Sünden bekannt haben. Nein, Gott hat uns viel mehr vor Zeiten schon erkannt. Solch einen Gott haben wir, der das zu tun vermag. Diese Auserwählung finden wir in der Aussage der Schrift, wie es heißt, vor Grundlegung der Welt. Wir wollen das beweisen anhand von Epheser 1 im Vers 4. Da sagt die Bibel: Er redet von solchen, die errettet sind, wie er, Epheser 1, 4, er, Jesus, uns auserwählt hat, wie Gott uns auserwählt hat, in ihm, in Christo, vor Grundlegung der Welt. Wozu denn? Wozu ist unsere Auserwählung vor Grundlegung der Welt Nun, hier heißt es, damit wir heilig und tadellos seien vor ihm, vor Christus in seiner Liebe. Wir haben also wieder eine Bibelstelle, die uns Mitteilung macht von der Auserwählung und gibt den Zeitpunkt an, bevor das kosmische All überhaupt grundgelegt wurde. Da waren wir erkannt durch Gott, erkannt von ihm und aufgrund der Erkennung ausgewählt für ihn. Diese Auserwählung geschieht allein durch den lebendigen Gott im Himmel. Nicht wir Menschen können uns auserwählen. Da ist einer da, der es vermag. Ehe wir waren, ehe wir gebildet waren, da hatte er uns erkannt. Wir kommen noch darauf zu sprechen, wie das möglich ist. Denn diese Auserwählung ist eine persönliche. Dieser lebendige Gott hat, bevor es überhaupt einen Anfang der kosmischen Welt gab, jede einzelne Person auserwählt, zwecks Errettung von Sünden zum Sohne zu ziehen. Ich möchte dazu noch etwas sagen. Der himmlische Vater legt einen ungeheuerlichen Wert darauf, dass alle den Sohn ehren. So steht es geschrieben. In unserer heutigen mystischen Zeit, da möchte man durch Verdrehung biblischer Aussagen all die sohnesbezogenen Dinge aufgrund von Geistkult dem Heiligen Geist zuschreiben. Da sagt man, der Heilige Geist zieht. Das ist gar nicht wahr. Niemand kann zum Sohne kommen, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Das ist Lehre des Wortes Gottes. Der Ziehende ist der Vater im Himmel. Der Heilige Geist nimmt eine Sekundärstellung in der Beziehung der Errettung von Menschen ein. Die Primärstellung obliegt dem Vater und dem Sohne, darum steht geschrieben, ich, sagt der Herr in Johannes 10, und der Vater sind eins. Vers 30. Hier hat der Vater und der Sohn eine gleiche Funktion im Schattenbilde. Sehen wir das bei Abraham und dem Sohn Isaak unterwegs nach dem Lande Moria, wo selbst Abraham seinen Sohn opfern sollte. Der Weg des Sohnes zur Opferstätte war der gleiche Weg des Vaters, denn die Bibel sagt, sie gingen beide miteinander. Das bedeutet also, dass der Weg des Sohnes zum Kreuz schmerzbringend auch der Weg des Vaters war. Wir machen hier auf eine lehrenhafte Tatsache aufmerksam, dass er, unser Herr am Kreuz, nie vom Vater verlassen worden ist, wie manche vorgeben zu behaupten. Das sagt die Bibel nicht. Er musste verlassen werden von einem gerichtsübenden Gott, aber nie ist er verlassen worden, auch nicht in seinem Tode vom Vater. Beweis. Er sagt, mein Gott, mein Gott, er redet hier von diesem gerichtsübenden Gott, weil der Sohn Gemeinschaft genommen hat mit unseren Sünden, die er auf sich lud. Warum hast du mich verlassen? Vergangenheit. Hast du mich verlassen? Und dann danach erst sagt er, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Vom Vater war er nie verlassen. Genauso nicht, wie Isaak nicht in Moria von seinem Vater Abraham verlassen war. Und dann möchte ich noch eine andere Klarstellung geben, mit der wir in der Gemeinde Jesu immer wieder zu tun haben. Das sind zwar Klarstellungen, die nicht heilsbedingt sind, das ist uns verständlich. Aber auch Kinder Gottes sollten eine klare, verständliche Sprache, die Sprache Kanaans, führen, die nicht unklar war und die nicht unklar ist. Wir finden immer wieder Gläubige, die sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Wir müssen heute hier sagen, dass der Herr Jesus überhaupt keine Kinder hat. Diese Gebetsart resultiert aus Schriftunkenntnis des Wortes Gottes. Jetzt müssen wir es natürlich erklären, wie es richtig ist. Sonst ist ja dem Einzelnen dann nicht geholfen. Das ist klar. Aber eines dürfte uns vorab selbst schon erkennbar sein, dass Kinder in einer Beziehung zum Vater stehen. Vater heißt Zeuger oder Erzeuger. Und so sind also die Kinder die Gezeugten des himmlischen Vaters. Und der Herr Jesus ist doch der Sohn, der Erbsohn des Himmels. Wir schlagen dazu eine Stelle in Hebräer auf, und zwar Hebräer 2, und lesen dort den einen Vers 13. Da wird's uns dann klar. Da redet der Herr Jesus, ausgesprochen durch den Schreiber des Hebräerbriefes, unter der Triebwirkung des Heiligen Geistes und sagt, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich, sagt der Herr Jesus, und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Das heißt, die der Vater mir, dem Sohne, gegeben hat. Damit ist Beweis erhoben, dass wir niemals Kinder vom Herrn Jesus, sondern Kinder Gottes, des Vaters sind. Und die zur Gemeinde zählen, solche sind, die nun dem Sohne gehören, weil er uns berufen hat, in das Reich des lieben Sohnes oder des Sohnes seiner Liebe. Damit sind wir Kinder Gottes durch die Zeugung mittels des Heiligen Geistes vom Vater in einer Neugeburt oder von Neuem geboren worden zu sein, sind wir nun Kinder des Lichts und gehören dem Herrn Jesus. Zurückzukommen auf unser Thema. Der Vorgang der Auserwählung, mit der wir ja heute zu tun haben, fand also statt, bevor die Welt, das Sichtbare, überhaupt gegründet wurde und verlief nach Vorkenntnis Gottes. 1. Petrus 1, Vers 2. Gott hat also zuvor über die Dinge Kenntnis gehabt. 1. Petrus 1, Vers 2, wo es heißt, nach
Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutsbesprengung Jesu Christi. Also haben wir auch hier in 1. Petrus 1, Vers 2, die Auserwählung verbunden in der Vorkenntnis Gottes. Gott kennt also in der Erschließung dieser Aussage auch uns zuvor oder bevor wir waren und sind. Wir dürfen Gott nicht dafür böse sein, dass er Gott alles kennt, dass er alles weiß, wie wir uns, und dass er auch schon wusste, bevor die Welt gegründet wurde, wie wir uns einmal entscheiden werden. Ich möchte dazu etwas sagen. Wir gehen von uns aus, die wir in diese Welt hineingestellt sind, denn alle Anwesenden bewegen sich im Augenblick in dieser Welt, obgleich wir, die wir dem Heiland gehören, nicht von der Welt mehr sind. Und wenn wir uns jetzt hier betrachten, leben wir in der Gegenwart. Jeder gewärtigt den anderen, also Gegenwart. Zeit, Gegenwart, und das, was wir sehen, das ist sehr begrenzt, wenn wir unsere Erde annehmen. Wir haben hier drin, ich weiß nicht, wie viel das sind, knapp 100 Quadratmeter oder etwas mehr, ich weiß es nicht, ungefähr 100 Quadratmeter. Ich kann noch aus dem Fenster etwas herausgucken, aber das ist dann nur noch ein kleiner, schmaler Teil. Das heißt, meine Sicht in meiner Gegenwart ist ganz gering. Das ist aber noch geringer. Ich kann noch nicht einmal feststellen, wo jeder jetzt die Füße hat. Kann ich schon nicht mehr sehen. Ich sehe schon nicht mehr den Nächsten richtig hinter dem anderen. Ich habe nur einen winzig kleinen Spalt der Einsichtnahme einer Person. Das heißt, meine Sicht in der Gegenwart ist äußerst begrenzt. Und dann kommen wir auf die Vergangenheit. Der Mensch kann sich nicht all dessen erinnern, was er erlebt hat. Dafür sorgt eine Einrichtung unserer Schwachheit. Das nennt sich Vergesslichkeit. Jetzt geben wir Acht. Und die Zukunft? Tja, da werden andere Welten mobil. Die Welt Gottes. Sie zeigt uns die Zukunft im Bibelwort. Und der Teufel wird mobil. Wodurch denn? Durch Wahrsage und Wahrsagerei. Sowohl Gott vom Himmel her gibt uns durch sein heiliges Wort Licht über die Dinge der Zukunft, aber auch Satan bemüht sich dessen, unserer habhaft zu werden durch finstere Kanäle. Und jetzt schauen wir zu Gott. Gott ist und sieht allgegenwärtig, auch in deine Hosentasche. Aber noch mehr, er sieht in dein Herz. Er sieht auch durch dein Herz. Er kennt auch deine Gedanken. Er kennt deine Gedanken, ehe sie gebildet sind. Das ist Gott Gegenwart. Du stehst vor Gott. In deinen Handlungen, auch wenn du meinst, du bist allein. Aber er sieht dich. Und so stehst du vor Gott, wie er dich sieht. Täglich, stündlich, minütlich. Und Gott ist nicht vergesslich, was die Vergangenheit anbelangt. Ist er Herr der Zeit? Das, was vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren war, ist ihm gegenwärtsnah wie noch näher als unser Hiersein, einer zum anderen. Und die Zukunft, und die soll uns jetzt beschäftigen, die Zukunft aus der Schau Gottes. Gott ist es, der eine Eigenschaft besitzt, über Jahrtausende, über Jahrmillionen an Zeit zu sehen, was sein wird. Ob wir das eingestehen, ob uns das angenehm oder auch unangenehm ist, das ändert nichts an der Tatsache. Gott hat, bevor die Erde gegründet wurde, dich gesehen, wie du dich hier entscheidest für Jesus. Tolle Sache, nicht wahr? Und da hat er gesehen, dass du dich als Sünder erkennen willst. Ich rede jetzt von den Erretteten. Ich kann nicht jeden ins Herz hineinblicken. Und da hat Gott nach der Bereitschaft deines hier befindlichen Weges auf der Erde deine Entscheidung angenommen, um dich in die Vorauswahl zu nehmen, um dich zuvor zu bestimmen für die Ewigkeit. Du kannst heute machen, was du willst. Du kannst also sagen, nun, jetzt liegt's in meiner Hand, ob ich jetzt aufs Zimmer gehe oder nicht. Das kann Gott jetzt nicht gewusst. Du kannst machen, was du willst. Gott hat gesehen, wie es in der nächsten Minute, in den nächsten 3 Minuten, in den nächsten 5 Minuten und 100 Minuten aussieht. Er hat kennt jede Sekunde deines Lebens, bevor die Erde gegründet war. Hast du jetzt eine ganz kleine Vorstellung von diesem gewaltigen Gott, der unser Herr ist, der uns so gewürdigt hat, in seine Gemeinschaft genommen zu werden. Und das lohnt sich, mit Jesus zu gehen, täglich, stündlich, minütlich. Nein, wir können Gott nicht böse sein, dass er alles sieht. Er ist ein heiliger Gott, er ist ein großer Gott, er ist der alleinige Gott, er ist der Gott und sonst keiner, sagt die Bibel. Wir brauchen uns jetzt über die anderen Geschöpfe gar nicht zu unterhalten. Was ist da schon drin? Ob das Engel sind? Was sind schon Engel? Im Vergleich zu unserem Gott. Was sind das? Die Bibel sagt, mächtige, gewaltige, große an Stärke. Das sind sie. Aber was sind sie denn? Die sind in der Lage, in Sünde zu fallen. Das haben die bewiesen. Und was sind denn Menschen? Sie haben bewiesen, in Sünde zu fallen. Und davon bist du einer. Und die Engel, die haben Gottes Angesicht geschaut. Und du hast nicht geschaut. Und du hast Gnade. Warum denn? Weil du Gott noch nicht geschaut hast. Aber die Engel haben Gott gesehen, sein heiliges Angesicht, und haben gesündigt. Und dadurch und darum nimmt er, Gott, sich für wahr, halte das ja für Wahrheit, nicht der Engel an, sondern er nimmt sich des Samens Abrahams an. Und wenn du glaubst an Jesus, und wenn du mit deinen Sünden zu Jesus gekommen bist, bist du einer, dem sich Gott vom Himmel her angenommen hat. Darum sagt das Wort, niemand, auch du nicht, hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn kundgemacht. Der ist. Aber dieser eingeborene Sohn, der hat aber nicht eigene Sünde getan. Dadurch war er das von Gott bestätigte und erwählte Werkzeug, und er war allein der. Ja, was wäre denn gewesen, wenn Gott einen Engel erwählt hätte zu unserer Errettung? Wisst ihr, was da war? Da wäre das Ding schief gegangen. Wir haben ja den Beweis, dass selbst der größte Engelfürst fallen kann. Lesen wir doch in Jesaja 14, Vers 14. Lesen wir doch in Hesekiel 28, Vers 15. Bitte, da steht doch alles geschrieben, unter anderem. Darum sind wir dankbar unserem lebendigen Gott, der uns zuvor bestimmt hat. Und dann werden wir, das ist eine Sache des Glaubens, stille vor ihm. Dann werden wir ruhig, wisst ihr, wir liegen in dieser Hand eines solchen Gottes, von der die Bibel dann sagt, dass nicht eines geraubt werden kann, Es gibt Gläubige, die sorgen sich, indem sie dem Worte Gottes nicht glauben. Aber das ist eine Privatsache. Unglauben ist eine Privatsache. Die damit mit dieser Schau und Sicht Gottes verbundene Errettung oder Verlorenheit des Menschen bleibt trotz Vorkenntnis Gottes unangetastet. An der Vorkenntnis Gottes, weil er Gott vorzeiten einen Blick hatte zu sehen ins Jahr 1978, wie die Leute laufen werden, daran ändert sich auch nichts hinsichtlich einer Errettung oder einer Verlorenheit. Und weil die Auserwählung Gottes nicht die Ungläubigen betrifft, sollte jeder Angehörige der Familie Gottes wissen, was das Wort in dieser Frage schreibt. Vielen, vielen Gläubigen war die Auserwählung schon eine Beunruhigung, indem sie sagten, was ist jetzt, wenn mich Gott, jetzt glaube ich an Jesus, ich bin mit meinen Sünden zu Jesus gekommen, was ist aber jetzt los, wenn er mich gar nicht auserwählt hat? Hat auch schon solche Gedanken gehabt. Da schmeiße ich gleich weg. Unglaube ist es, Zweifel ist es, der nichts empfängt. Ja, wozu schreibt denn Gott dieses? Damit wir uns freuen sollen. Welcher Freude denn? Der Sicherheit, in Jesu Armen zu sein. Dadurch haben wir einen Liederdichter, der hat ein wunderbares Lied gedichtet. Das heißt, sicher in Jesu Armen. Hast du schon gesungen? Für uns ist die Auserwählung unaussprechlich kostbar. Wir erfreuen uns täglich ihr an. Wir erfreuen uns ihr mit großer Freude. Erkennen wir doch darin die Quelle all unserer Segnungen. Des besseren Verständnisses wegen wollen wir ein oft gebrauchtes Bild benutzen. Und zwar stellen wir uns vor, in dieser bildhaften Darstellung ein Haus. Irgendwo weit draußen befindet sich ein großes Haus.
Es ist das Haus des Überflusses.
Können wir uns ja vorstellen. Alle Bewohner in diesem großen Haus leben in tiefstem Frieden. Es gibt keine Möglichkeit, den Frieden darin zu stören. Oder dass er gestört würde von dritter Seite.
Es ist das Haus der Freude,
der wahren Freude in Jesus. Mangel und Unvollkommenheit kennen die Leute in diesem Haus überhaupt nicht. Nie gekannt, gibt's nicht. Und du und ich stehe vor der Eingangstür zu diesem großen Haus. Dort betrachte ich vor der Tür das Schild, das an der Tür hängt. Und damit ist jeder Mensch zu einer Entscheidung aufgefordert. Ich betrachte die Worte an diesem Schild, welches sich an der Tür befindet, und da steht dran: Wer da will, der komme herein. Punkt. Ich muss also eine Entscheidung treffen.
Wer da will, der komme. Da drin gibt's Lebenswasser. Und das ist das Evangelium. Die frohe Botschaft von Jesus. Die nur an solchen mächtig wird, die da wollen, weil sie kommen müssen. Das ist keine Eigenleistung, kein Werk und keine Werksgerechtigkeit, sich zu entscheiden, in das Haus des Friedens einzugehen. Ich bin ja eingeladen. Das ist doch keine Arbeitsleistung, den Türdrücker runterzudrücken, oder? Ist das eine Leistung? Ja, noch mehr, alle Menschen sind eingeladen, sind aufgefordert, einzutreten in dieses Haus. Da ist nicht außer dem und dem. Da gibt's kein Hausverbot für Menschen. Ich stehe davor und überlege. Ich überlege lange. Soll ich oder soll ich nicht? Und diese Überlegung hat Gott nach seinem souveränen Willen in deine und meine Hand gelegt. Und diese Entscheidung ist so inhaltsreich. Für sie entscheidet über ewiges Leben und ewiges Verlorensein. Nun, nach einigem Überlegen, riskiere ich's, ich trete ein. Und in einem Haus des Friedens gehört es sich, dass man anständigerweise die Tür wieder zumacht. Und dabei sehe ich die Tür, dass die schon wieder ein Schild hat, inwendig. Und da steht auch wieder etwas dran. Da lese ich an der Innenseite der Tür die Worte: Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Ui. Das kann man von außen gar nicht lesen, weil nur der es lesen kann, der drinnen ist. Deshalb hat die Welt, die da verloren ist, keine Beziehung zu den Mitteilungen, zu den köstlichen Mitteilungen des Wortes Gottes. Und da kommt schon jemand und dann erfahre ich einiges. Auserwählt. Hoffentlich werde ich da nicht wieder rausgeworfen. Manche haben ja solche Ideen. Ich erfahre, man sagt mir dort, und dort ist auch die Wahrheit zugegen, da wird nicht mehr falsch gepokert, wie es in dieser Welt üblich ist. Da sagt man mir, dass wer hier eingegangen ist, nie wieder hinausgehen wird. Da werde ich erst stille. Und schon gar nicht mehr hinausgestoßen wird. Das gibt's in dieser Hausordnung dieses Hauses des Friedens und des Überflusses nicht. Deshalb lesen wir in Gottes teurem Wort in der Offenbarung Kapitel 3, Vers 12. Er wird nie mehr hinausgehen. Das hat Jesus für dich gesagt, der du bereit warst einzutreten in seine Gemeinschaft. Aber erst in diesem Augenblick, nachdem ich eingetreten bin, erkenne ich meine ewige, meine völlige und absolute Errettung. Und dass der Ausgangspunkt meiner Errettung nicht erst die Stunde war meines Kommens, als ich zum Kreuz kam, nein, viel früher, das war der Zeitpunkt der Auserwählung meines Herrn, bevor die Erde grundgelegt wurde. Werd Jan jetzt nicht stolz. Damit hat meine Errettung
meine persönliche Errettung durch Jesus nicht auf dem Kreuz von Golgatha ihren Zeitursprung, sondern ihrem Urgrund gemäß längst zuvor in der Ewigkeit, weil Gott das alles schon sagt. Die Schöpfung des Leibes, des Fleisches, die Geburt, das Erlösungswerk Christi für uns, die Wiedergeburt, meine Errettung, sind also Folgen der Auserwählung Gottes des Vaters. Manche Ungläubige wollen in der Torheit ihres Herzens zuerst einmal wissen, wenn sie zu Jesus kommen sollen, ob sie denn auch schon auserwählt sind. Und sagen, ja, wenn ich das nicht vorher weiß, dann hat es ja gar keinen Sinn. Und dann wollen sie erst anschließend, wenn sie wissen, ob sie auserwählt sind, dem Evangelium glauben, gerettet zu sein. Die Reihenfolge nach Gottes Willen ist aber ganz genau umgekehrt. Zuerst haben wir dem Evangelium zu glauben. Die Aufnahme des Heiles in Christo bringt mir die Errettung. Und in der Annahme des Heiles und der Errettung finde ich auch die Gewissheit, nachdem ich zu Christus gekommen bin, nachdem ich in dieses Haus der Freude, des Friedens und des Überflusses eingetreten bin, Gewissheit meiner persönlichen Erwählung vor Grundlegung der Welt. Und der Paulus, der Heidenapostel, wusste um die Errettung der Thessalonicher. Wir lesen das in Kapitel 1, Vers 4 bis 6, wie es heißt, weil sie das Evangelium angenommen hatten. Was ich wissen muss, um errettet zu werden, ist, dass ich ein verlorener Sünder bin. Aber nicht, dass ich wissen muss, ob ich zuvor auserwählt bin. Und ich habe zu Christus zu kommen, nicht etwa als ein Auserwählter. Das ist nicht unsere Stellung zum Kreuz. Dass ich sage, Herr Jesus, jetzt kommt der Auserwählte vor Grundlegung, jetzt lass mal dein Blut mächtig wirken hier und so. Ne? So geht's nicht. Nein, nein, so eben nicht. Ich habe zu kommen als ein verlorener Sünder, weil Jesus nur verlorene Sünder annimmt und keine Auserwählten. Die auserwählende Angelegenheit ist Sache Gottes und nicht die unsere. Erst nachdem ich in das Haus der Gnade eingetreten bin, komme ich zur Erkenntnis meiner Herauswahl, meiner Auserwählung und nicht zuvor, wie manche hoffen und wünschen möchten. Aber der Vater im Himmel ist es, der seine Auswahl für deine Auserwählung trifft, gemäß seiner uns unfassbaren Vorkenntnis, wie die Schrift sagt. Wir dürfen uns an diesen Heilstatsachen lediglich erfreuen. Und der Welt, die da verloren ist, haben wir nie und nimmer die Auserwählung, sondern das Evangelium zu bringen. Die Lehre der Prädestination ist ein Thema für solche, die errettet sind. Und das Thema des Evangeliums der Reinwaschung von unseren Sünden durch das Blut Jesu ist eine Angelegenheit für Verlorene.
Andernfalls, wenn wir uns mit Gottlosen über die Frage der Zuvorbestimmung unterhalten, benutzt Satan uns zum Streit. Denn die können das ja gar nicht fassen, weil sie noch gar nicht eingetreten sind. Denn wer Christi Geist nicht hat, der gehört ihm ja auch gar nicht. Das Zuvorkommen, das Auserwählen und Zuvorbestimmen geschieht in der Ewigkeit. Vor Grundlegung der Welt, heißt es. Das Berufen, das Rechtfertigen, aber geschieht jetzt. Hier, an dem Ort, wo nicht Ewigkeit, sondern Zeit gilt. Und durch das Wort Gottes und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. In der Ewigkeit, ehe du warst, da sah Gottes Auge dich schon. Er kannte dich. Und dafür, die wir dem Herrn Jesus gehören, die wir uns ihm ausgeliefert haben, wir können doch unserem Gott nicht dafür böse sein, denn Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Ich darf hier für diese Betrachtung auch noch Römer 8, Vers 29 bis 30 benennen, worin wir noch Parallelen finden zu unserem Thema. Und falls jemand in unserer Mitte noch nicht den Schritt hin zu Jesus getan hat, es soll eine Ermutigung, eine Ermunterung sein. Von Natur aus sind wir alle nicht besser, sondern kommen alle aus dem einen Boot, in dem auch der Adam und die Eva gesessen haben, nachdem sie sündigten. Keiner hat das Recht, auf den anderen scheel herabzublicken. Keiner hat das Recht, auf einen anderen zu weisen wegen irgendeiner Sünde, weil wir allzumal Sünder sind. Und der Herr möchte Gnade schenken, dass wir den Mut zum Wagnis des Glaubens antreten, bereit zu sein, uns einem heiligen und solch einem großen Gott zu stellen, der dich gerufen hat. Die Einladung des Evangeliums geschieht an alle. Die Frage, ob wir bereit dazu sind, das Wort des Evangeliums anzunehmen, liegt an dir. Du hast es zu entscheiden, du stehst vor der Tür, wenn du noch nicht eingetreten bist, aber du musst kommen, sonst bleibst du ewiglich draußen. Draußen aber sind die Hunde, darum trete ein, um in die herrliche Gemeinschaft mit Jesus, unserem Herrn, zu kommen. Amen. Wir werden stille und wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du dein Wort uns gegeben hast als die alleinige Richtschnur und die Wegweisung nach der oberen Heimat, in die Ewigkeit, in die Gemeinschaft mit dir. Habe du herzlich Dank für dieses wunderbare Wort, das uns zugleich Blicke gewährt, aus der Perspektive Gottes die Dinge der Ewigkeit zu betrachten. Und weil wir mit hineingelegt, hineingebettet sind in den Ablauf der Zeiten, so hast du es wohlgefunden, uns auch über die Prädestination, die Wahrheiten deines Wortes Gottes nicht vorzuenthalten. Wir danken dir dafür. Wir freuen uns, Herr, dass wir wissen, wie wir zu Christus gekommen sind, ihm zu gehören. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen. Und diesen Dank möchten wir jetzt ausdrücken, indem wir sagen, Herr Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist Gott, wir beten dich an. Wir geben dir allein die Ehre. Wir sagen, du allein bist würdig. Das sagen wir vor Menschen, das sagen wir vor einer ganzen unsichtbaren Welt, abgefallene und nicht abgefallene Engelwelten. Wir sagen es vor einem heiligen Gott, dem allein Ehre gebührt. Und um dieser Ehre ihm zu entsprechen, gebührt es sich diesem lebendigen Gott auszuliefern durch eine Bekehrung. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns Weg geworden bist. Und wir beten darum,
dass bald das letzte Glied an deinem Leibe gesammelt sei, damit du dann kommen kannst, damit wir dort sind, wo du schon jetzt bist, denn du hast hinterlassen, ich werde euch alle zu mir ziehen. Wir danken dir für die Kostbarkeit deines Wortes und bitten, Herr, dass durch die Predigt Glauben gewirkt werde in den einzelnen Herzen. Habe Dank, Herr Jesus, und segne uns, die wir hier zusammengekommen sind, damit dein Name durch uns auch verherrlicht werde. Amen.